Ich sage noch zwei Sätze zu mir, damit ihr wisst, wer jetzt euch ein paar Sachen über die Frauen der Reformation erzählt. Ich bin Katja Bluthardt. Ich habe einen Master in Theologie gemacht und einen in englischer Literaturwissenschaft und bin jetzt seit anderthalb Jahren wieder in Deutschland. Davor war ich 5 Jahre in Afrika. Und ich muss gestehen, mit diesem Wetter jetzt, da komme ich noch nicht so ganz klar. Also ich merke, es ist mir einfach zu kalt und es ist irgendwie, es kriecht so. Das finde ich noch nicht so meins. Aber ich versuche, mich dran zu gewöhnen. Die Veranstaltung heute Abend ist im Rahmen des Zinzendorf-Instituts. Das haben wir vor nicht allzu langer Zeit überhaupt erst ins Leben gerufen. Die Idee ist, dass wir Leute weiterbilden, einfach von dem, was wir als Team wissen, einfach ein bisschen weiterzugeben. Hauptsächlich richtet es sich an Mitarbeiter und Menschen in der Gemeinde, gemeindenah, gemeindefern. Leute, die sich irgendwie mit dem christlichen Glauben auseinandersetzen wollen. Und als wir dann überlegt haben, ach, am 31.10. dieses Jahres müsste man doch irgendetwas machen, da sind wir auf die Idee gekommen, ah, wir könnten doch mal, nachdem so viel über die Männer der Reformation und Martin Luther in diesem Jahr geredet worden ist, könnten wir doch auch mal gucken, ob wir was zu den Frauen der Reformation machen könnten. Und da ich schon mal ein Referat zu 3 Frauen der Reformation gemacht habe, fiel das dann auf mich, und ich war die Einzige, die da war aus unserem Zinsendorf-Team, dann fiel es auf mich, heute Abend den Vortrag zu halten. Ich gebe euch einen kurzen Überblick, was uns heute Abend erwartet. Ich mache ein Mini-Skizze über die Reformationszeit, weil alleine damit könnte man schon den ganzen Abend füllen. Dann würde ich euch gerne Elisabeth Grutzinger vorstellen. Und zwar, indem ich sowohl ein bisschen was aus ihrem Leben erzähle, was sie uns hinterlassen hat, also was für ein Werk sie geschrieben hat, und dann noch so ein bisschen sie in den Kontext der Reformation und der anderen Reformatoren setze. Das System bleibt das gleiche, auch bei dem zweiten Porträt von Katharina Zell und auch bei dem dritten Porträt von Agulov von Grumbach. Und danach gibt es noch mal ein bisschen ausführlicher Zeit für Fragen und Gespräche. Wenn ihr generell Fragen habt, immer her damit. Ich versuche sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Vielleicht können wir aber auch sonst dann uns gegenseitig Antworten geben, falls ich es nicht wissen sollte. Genau, also ihr könnt gerne jederzeit Fragen stellen. No. Dann beginne ich mal mit einer ganz kurzen Skizze der Reformationszeit. Wir feiern heute 500 Jahre Reformation, weil Luther vor 500 Jahren an der Wittenbergischen Schlosskirche seine Thesen angeschlagen hat. So zumindest hat man festgelegt, dass das der Beginn der Reformation ist. 1517 war das, also vor wirklich einiger Zeit. Ist für uns heute insofern wichtig, dass sich einfach viel gesellschaftlich durch diese Reformation, durch diesen Thesenanschlag verändert hat. Also viel kam ins Rollen, und das werden wir vor allem auch in den Leben der Frauen sehen, die ich euch heute vorstellen will. Durch die Idee, dass beziehungsweise die Herausarbeitung Luthers, dass nicht nur Priester diejenigen sind, die das Evangelium verkünden können und die Bibel lesen dürfen, sondern dass alle Gläubigen, also alle, die an Jesus glauben, auch die Bibel interpretieren und selber lesen können. Durch diesen Gedanken kam eine gesellschaftliche Umwandlung in Gang. Es waren nicht mehr nur Männer und Theologen diejenigen, die die Bibel auslegen durften, sondern auch Frauen konnten sich damit beschäftigen. Und das werden wir heute auch nochmal sehen. Es hat die Rolle der Frau verändert, weil Frauen nicht andere Bildungswege offen standen. Durch die Reformation wurde überhaupt erst die Mädchenschule angestoßen. Vorher gab es Ausbildung, Schule, so wie wir das vielleicht heute am ehesten noch verstehen, für Jungs, aber für Mädchen eher nicht. Die mussten eher zu Hause in den Haushalt schmeißen und mussten sich damit zufrieden geben. Oder sie konnten ins Kloster gehen. Das war halt ein Lebensweg, der auch Bildung ermöglichte. Denn Kloster bedeutet Latein, viel Singen und viel Bildung. Aber da kommen wir auch nochmal gleich zu. Was noch besonders war durch die Reformation, wurde die Ehe als Institution aufgewertet. Also dass Mann und Frau sich auf Augenhöhe begegnen können. Dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau im biblischen Bild gibt, was ihre Wertigkeit anbelangt, natürlich was ihr Geschlecht anbelangt, aber was ihre Wertigkeit und ihre Ebenbildlichkeit Gott gegenüber angeht, das wurde nochmal neu ins Zentrum gesetzt, dass da kein Unterschied ist. Und dass Mann und Frau eigentlich sich auf Augenhöhe begegnen können und die Frau nicht dem Manne untergeordnet ist. Und natürlich gab es die vier großen Soli der Reformation, die Sola Scriptura, also allein durch die Schrift, die Heilsbotschaft, die in der Bibel zum Ausdruck kommt, reicht in der Bibel. Wir brauchen keine Tradition dazu, was ja für die katholische Kirche ein ganz wichtiges Element ist, sich an die Traditionen und menschlichen Überlieferungen zu halten. Die Sola Gratia, also allein durch Gnade, der Mensch ist gerettet durch die Gnade Gottes, nicht durch Ablässe oder irgendetwas, was man kaufen muss. Sola Fides, allein durch den Glauben. Der Glaube ist das, was wir, also wir müssen an Gott glauben, das ist das, unsere Tat sozusagen. Das Einzige, was wir tun können, ist Glauben. Und Solus Christus, diese klare Zentralstellung von Jesus als demjenigen, der für unsere Schuld gestorben ist. Das waren die vier großen Säulen der Reformation. Es gibt immer noch mal eins, zwei, die dazu und dann wieder weggetan werden, aber einfach an dieser Stelle mal die vier genannt. Wie gesagt, eine kurze Skizze, einfach um das so ein bisschen aufzureißen, aber anhand der drei Damen, die ich euch vorstellen möchte, da gehen wir noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Elisabeth Kruzinger, wer kennt sie? Hat irgendjemand schon irgendetwas von ihr gehört? Noch nie gehört? Das habe ich erwartet. Genau, als wir das angekündigt haben, dieses Seminar, da war bei vielen ein großes Fragezeichen im Gesicht zu erkennen. Und das ist ja auch gut, weil dann lernt ihr was dazu, was Neues. Genau. Sie wurde geboren als Elisabeth von Meseritz. Hier habt ihr ein Bild, was man ihr zuspricht. Mit Bildern ist das ja um diese Zeit immer so, eine könnte sie gewesen sein, muss sie aber nicht. Aber sie wird sehr häufig mit diesem Bild assoziiert. Hier auch auf so einer speziellen Postkarte bzw. Briefmarkensammler. Also dieses Bild scheint sie schon bis zum gewissen Grad wiederzugeben. Geboren um 1500 im Nordosten des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, also in der Nähe von Polen. Sie lebte da also so zwischen zwei Kulturen, zwischen Polen und also der polnischen Kultur und der deutschen Kultur. Sie kam schon ganz, ganz jung ins Kloster. Wahrscheinlich hieß das in Treptow. Und hier ist von dem Kloster ist nichts mehr übergeblieben, außer diese Reste, die man da noch erkennen kann. Aber eigentlich ist das auch schon wieder eine Kirche, die auf das Kloster oben drauf gebohrt wurde. Was bedeutet Kloster? Das ist eher das Spannende für uns. Kloster bedeutet, dass die Mädchen die Möglichkeit zur Bildung hatten, das habe ich eben schon mal angerissen, dass sie Latein lernen konnten, dass sie sich mit der Bibel auseinandergesetzt haben, viel so Kirchengeschichte auch gelernt haben, kirchliches Wissen. Gesungen wurde viel in den Klöstern, das Stundengebet, also lateinische Psalmengebete, morgens, mittags, abends, immer. Aber auch Lesen, Rechnen und Schreiben. Also diese, was wir jetzt ja als ganz normal erachten, war damals für Mädchen oder junge Frauen nicht normal, dass es jeder kannte. Also das war schon ein Vorrecht, der den meisten Nonnen zugestanden war. Für jemand, der mit so ein bisschen Adelshintergrund kommt, also wie das bei Elisabeth der Fall war, war der Weg ins Kloster kein Abstieg, wie man ihn heute vielleicht gesellschaftlich sehen könnte, sondern es war standesgemäß. Es war was, was man machte. Wenn man jung war und wenn vielleicht nicht mehr gar so viel Geld zu Hause war, dann war der Weg ins Kloster als Nonne ein ganz standesgemäßer, ein ganz normaler Weg, den man gehen konnte, wenn man irgendwie geistlich interessiert war. Das gehörte natürlich schon dazu. Für Elisabeth bedeutet das, dass sie sich mit Theologie ganz gut auskennt und sie war ganz stark sprachbegabt. Also sie hatte schon ganz viel so Sprachmelodik und so, das war ihr Ding, das hat ihr Spaß gemacht. 1517 kam einer der bekannten Reformatoren, Johannes Bugenhagen, ich weiß nicht, ob den schon mal einer von euch gehört hat, Dr. Pommern, also der gerade auch im Osten des Landes gewirkt hat, kam in ein benachbartes Männerkloster, um dort biblische Theologie zu unterrichten. Und er war natürlich Reformator und brachte viel lutherisches, reformatorisches Gedankengut mit. Seine Auslegung der Schriften waren andere als das, was man vorher kannte. Und das schwappte wohl von dem Männerkloster auf das benachbarte Frauenkloster über, sodass auch Elisabeth da mit reformatorischem Gedankengut in Verbindung kam. Als dann Bugenhagen diesen kleinen Ort im Osten des Landes verlässt, um sich nach Wittenberg aufzumachen, folgt ihm Elisabeth ein bisschen später nach. Also sie geht dann auch nach Wittenberg, wo Bugenhagen mittlerweile Stadtpfarrer und Beichtvater von Luther geworden ist und lebt bei den Bugenhagens zu Hause. Also Bugenhagen hat mittlerweile geheiratet, ne, was ja auch ganz neu war, dass ein Pfarrer, ein Priester eine Frau heiraten kann, gab es ja vorher nicht. Ne? Das Zölibat war die Grundlage, dementsprechend keine Frau. Was auch nicht ganz so stimmt, ne? Es gab so eine Konkubinensteuer, also so einen Ablass, den man als Priester zahlen konnte, wenn man Geliebte hatte. Also so ganz war dem auch nicht so. Auch da hat die katholische Kirche noch irgendwie ein bisschen Geld dran zu der Zeit verdient. In dieser Zeit des Wechsels, wo sie jegliche Sicherheit hinter sich lässt, ne? Also der Schritt aus dem Kloster raus, wo ihre Zukunft fest war, ne? Das waren stabile Formen, in denen sie leben konnte. Dieser Schritt aus dem Kloster raus in das ungewisse Wittenberg, wo es zu dem Zeitpunkt auch noch Unruhen gab, weil alle Reformatoren es ging nicht weit genug, man müsste mehr machen. Also da war nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Trotzdem entscheidet sie sich, in diese Stadt zu gehen und zu diesen Freunden von ihr zu gehen und dort erstmal zu sein, dort erstmal mitzuleben. Und dadurch, dass sie bei Bugenhagens zu Hause ist, ist sie eigentlich schon im Zentrum der Reformation, weil das war Wittenberg, ja. Also Wittenberg, das war so der Kochtopf, wo alles brodelte und sich ständig neue Sachen auch entwickelt haben. Da lernt sie auch ihren zukünftigen Mann kennen. Kaspar Kreuziger. Jetzt Kreuziger und Kruziger. Kruziger ist die lateinische Form von Kreuziger und das war damals halt so. Man hat halt seinen Namen so dem Trend nach etwas lateinisiert. Das hat sich halt noch ein bisschen gebildeter angehört und dazu gehörte auch er. Er kommt aus Leipzig und mit ihm war sie 11 Jahre lang glücklich verheiratet. Also, und die haben eine Ehe auf Augenhöhe geführt. Also das habe ich in mehreren der Quellen gelesen, dass sie sich als Gleichgesinnte wirklich auch begegnet sind. Er selbst war später dann Theologieprofessor in Wittenberg, also er hat auch eine steile Karriere gemacht und er war Schnellschreiber. Das heißt, er war der Protokollant von Luthers Predigten. Also ist mit dran schuld, dass wir heute noch von Luthers Predigten so viel haben. Gemeinsam haben sie 2 Kinder. Es gibt eine ganz witzige Geschichte über Elisabeth. Und zwar hat sie eines Nachts geträumt, dass sie auf der Schlosskirchenkanzel stehen würde und die Predigt halten würde. Undenkbar für eine Frau in dieser Zeit. Also das ist ganz aus dem damaligen Denkrahmen raus. Sie erzählt das ihrem Mann und der meint, ich glaube, das heißt, man wird deine Lieder in dieser Kirche singen. Und das ist ihr großes Vermächtnis, dass sie uns ein Lied hinterlassen hat, was wir auch heute noch in unseren Gesangbüchern drin haben. Also wer von euch irgendwie ein evangelisches Gesangbuch zu Hause hat, der wird auch Elisabeth Kreuziger da drin finden. Oder Kruziger, muss ich natürlich sagen. Genau. Wenn man bedenkt, was sie geträumt hat, dann war sie ihrer Zeit wirklich weit voraus. Ne? Wie viele Jahre hat es noch gedauert, bis Frauen ordiniert wurden? 400. Ne? Also bis die Frauen wirklich in der Position waren, dass sie Predigten hätten halten dürfen von der Kanzel hinunter. Und das hat noch eine ganze Weile gedauert. Genau. Sie stirbt dann im Alter von 35, also da ist man sich nicht so ganz einig, 30 bis 35 Jahren in Wittenberg. Genau, nun zu ihrem Werk. Was hat sie uns hinterlassen? Dieses Kirchenlied. Herr Christ, der einig Gottes Sohn. Kennt das irgendeiner von euch? Ich kenne es leider auch nicht. Aber man singt es in der evangelischen Kirche immer in der, das ist das Wochenlied nach Epiphanias. Also regelmäßig einmal im Jahr wird es auf jeden Fall gesungen. Ich habe euch mal das ursprüngliche Bild mitgebracht. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen sehen. Das ist aus dem Babschen Gesangbuch in 1545. Also ist schon ältere Bilder habe ich leider nicht finden können. Hier kann man zumindest, wir können es zumindest schon gut lesen. Wenn wir nachher noch Zeit und Lust haben, können wir uns auch noch mal das Lied im Gesamten angucken und auch noch mal über die Inhalte reden. Die Idee, die sie hatte und die sie verfolgt hatte und die auch Luther super fand, war, dass man mit einem Lied unterweisen kann. Weil was man singt, wiederholt man, was man singt, lernt man. Jetzt gibt es ja nicht länger die lateinischen Lieder, sondern jetzt kommen deutsche Lieder in Umlauf. Und da war sie eine der ersten Frauen, die eines der reformatorischen Jesuslieder hervorgebracht hat oder komponiert bzw. gedichtet hat. Das Lied sollte so sein, dass Jung und Alt das verstehen können. Also wie Luther hat es ja irgendwie gesagt, dem Volk aufs Maul geschaut, die Idee hat sie natürlich auch verfolgt. Dabei ging es ihr natürlich auch darum, dass man biblische Werte und biblische Aussagen immer wieder in dem Text wiederfindet. Und auch hier in dem Lied geht es um Jesus, wie ja schon Herr Christ, unser einig Gottes Sohn, sagt. Es geht um Jesus und es geht darum, dass er der von Gott geborene, der von Gott hervorgegangene Sohn ist, eben nicht geboren, sondern gezeugt. Es gibt von ihr noch ein weiteres schriftliches Zeugnis, von dem man gar nicht so viel weiß, außer dass sie an einen getauften Juden Joachim geschrieben hat. Und da zeigt sie so ein bisschen ihre seelsorgerliche Seite, weil sie schreibt ihm, dass sie eine Mitleiderin ist, mit ihm im Leid drinne steht und auch, dass Christus, also ich lese das mal so vor, wie sie es geschrieben hat, das hört sich ein bisschen altertümlich an, Christus werde bedecken unsere Ungerechtigkeit, dass wir von keinem mögen werden angeklagt. Für jemanden, der im jüdischen Kontext lebt, der wahrscheinlich sich dann bekehrt hat, getauft wurde, aus dem eigenen, aus dem Gewohnten rausgebrochen ist, einfach ein Zuspruch, eine Ermutigung. Wie kann man Elisabeth zu den anderen Reformatoren stellen? Ich habe das mal zum Hause Luther und zum Hause Bugenhagen gemacht. Also Luther nennt sie unser Freund Els, ne? Also Elisabeth Els, und bezeichnet sie als enge Vertraute. Macht nichts. Er macht die Trauung, also er vollzieht die Trauhandlung. Und Bugenhagen ist derjenige, der sich ums Essen kümmert. Ne? Also sie ist da wirklich Teil dieser Reformatorengruppe. Und ich finde das total, also der hat ja auch ganz viele Sachen zu tun. Ist ja jetzt nicht so, dass das ein unbeschäftigter Mann wäre. Aber er kümmert sich darum, dass genug Fleisch bei der Hochzeit da ist. Genau, später wird die Tochter von Elisabeth, die ebenfalls Elisabeth heißt, Luthers Sohn heiraten und ihr Sohn war später auch noch Pfarrer in der Kirche. Zu Katharina Luther, jetzt habe ich vergessen zu klicken, da gibt es irgendwie die Geschichte, dass sie Geschenke austauschen. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass sie ganz eng befreundet waren und sich Sachen hin und her gegeben haben. Man weiß auch nicht mehr genau, was es war. Aber man weiß, sie haben sich etwas von Wert hin und her geschenkt. Eine Quelle sagt, es soll irgendwie so ein Halsband gewesen sein. Also auf jeden Fall hat sie auch mit Katharina Luther zu tun. Was ja auch nicht ganz fern zu sein scheint, weil sie haben ja eine ähnliche Geschichte. Ne? Auch Katharina von Bora früher war entflohene Nonne, hat einen Pfarrer Prediger geheiratet. Also da überschneidet sich viel vom Lebensweg. und zeigt einen neuen Lebensentwurf für die Zeit. Also zeigt eine neue Art, wie man als Frau damals leben konnte. Sie lebt ja, das Ehepaar Kruziger lebt ja in Wittenberg und so war sie auch Teil der Wittenberger Truppe und war auch im Schwarzen Kloster, dem Haus von Luther, in dem sie nach der Hochzeit gewohnt haben. Es war ein ehemaliges Kloster und war auch Teil dieser Tischgemeinschaft. Und das waren ja wirklich, glaube ich, sehr bildende Zeiten, wo man gemeinsam zu Tisch saß, aß und sich über das, was man kann und gelernt hat, ausgetauscht hat. So war sie Pfarrfrau, hat damit eine ganz neue Rolle und eine neue Verantwortung. Das basiert auf dem Grundsatz, Zölibat braucht man nicht mehr, Priestertum aller Gläubigen, was ich eben schon sagte. Sie fasst ihre Gedanken nicht nur in Prosa oder in einen Brief, was für die Zeit das normale Kommunikationsmittel war, sondern sie schreibt ein Lied, will damit unterrichten, hat damit also eine schon andere Rolle, als dass der Frau bis dazu zugestanden wurde. Aber sie ist auch seelsorgerlich aktiv, sie leidet mit den Menschen, die leiden und bezeichnet sich als solche, ich denke, sie wäre eine mutige und auch eine visionäre Frau, wenn sie sieht, dass Frauen auch von der Kanzel reden dürfen. Soweit mal zur Elisabeth. Habt ihr da Fragen zu oder Anmerkungen?